Cases. Echte Fälle aus der Pflege.
Pflegefachfrau Hatice ist in ihrem Krankenhaus endlich ganz oben angekommen. Aber anstatt sich darüber zu freuen, ist sie stinksauer. Warum das so ist, wollen wir gleich zusammen mit dir errätseln. Und wir zeigen dir anhand deines Berufsrechts, wie du mit einer ähnlichen Situation umgehen kannst. Jetzt wünschen wir dir gepflegte Unterhaltung beim heutigen Fall mit dem Titel
Dem Himmel so nah.
Hallo zusammen, mein Name ist Leonie Podday und ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu unserem neuen Pflegekammer-Podcast True Cases. Vielleicht kennt ihr den schon von unserem gleichnamigen Kartenspiel, was wir dieses Jahr rausgebracht haben. Aber vielleicht überraschen wir euch ja auch heute. Aber zuerst möchte ich einmal meine Gäste und Gästinnen begrüßen, die mit mir hier im Studio sitzen. Hallo Sandra, hallo Jens. Ich freue mich, dass ihr heute mit dabei seid.
Ja, sehr schön. Wir freuen uns auch. Hallo Leonie.
Hallo Leonie. Sehr schön, hier zu sein.
Vielleicht für unsere neuen Hörer und Hörerinnen, mögt ihr euch nochmal ganz kurz vorstellen, wer ihr seid und was ihr macht?
Na klar, sehr gerne. Ich würde einfach mal starten, Jens.
Sehr gerne.
Sandra Postel ist mein Name. Ich bin Präsidentin der Pflegekammer hier in Nordrhein-Westfalen. Das heißt, ich bin natürlich Pflegefachperson, habe Pflegepädagogik und Pflegewissenschaft studiert. Und ja, als Kammerpräsidentin ist das ein Ehrenamt. Das heißt, ich bin im Hauptamt bei einem Krankenhausträger zuständig für eine Stabsstelle, die nennt sich auch Pflege- und Sozialpolitik. Bin an vielen Stellen freigestellt und kann dementsprechend jetzt auch sehr, sehr intensiv mich in die Gesundheitspolitik hier in Nordrhein-Westfalen einmischen. Das ist immer so das eine, was eine Kammer tut. Und das andere ist natürlich Berufsrecht setzen und auch durchsetzen. Und da geht es ja ein Stück weit auch genau heute drum.
Ja, Jens Albrecht. Ich bin vom Beruf Krankenpflege und Diplompflegepädagoge und als solcher leite ich im Hauptamt meinen Bildungscampus seit 25 Jahren und bin hier im Ehrenamt Vizepräsident der Pflegekammer Nordrhein-Westfalen. Ich bin unter anderem auch verantwortlich für den Bereich Berufspflicht, Berufspflichtverletzung und von daher freue ich mich, Leonie, heute bei dir zu sein und diesen tollen Podcast aufzunehmen.
Super, ganz vielen lieben Dank. Und ich würde sagen, damit steigen wir auch direkt ein in den ersten Fall, den ich euch mitgebracht habe. Der heißt Dem Himmel so nah. Die Systematik von dem Podcast bzw. auch von dem Kartenspiel ist es ja, dass wir einen Rätseltext haben. Der hört sich erstmal kryptisch und kurz an. Und ihr stellt daraufhin Fragen, die ich mit Ja oder Nein beantworten kann. Und das machen wir so lange, bis ihr dem Fall sehr nah seid bzw. bis ihr den Sachverhalt erraten habt. Und danach können wir gerne noch in eine Fallbesprechung gehen, weil ich glaube, ihr habt nochmal ganz besondere Perspektiven aus dem Berufsrecht, aus dem Kammerkontext, wo ich auch noch ein paar Fragen mitgebracht habe. Aber erst einmal kommen wir zum Fall. Pflegefachfrau Hatice Celik soll hoch hinaus, wenn es nach ihrer Vorgesetzten geht. Aber Hatice ist damit ganz und gar nicht einverstanden. Sandra und Jens, was ist passiert?
Boah, ich habe so irgendwie zwei Ideen und weiß jetzt noch gar nicht genau, in welche Richtung ich gehen soll. Jens, fang du mal an.
Hoch hinaus klingt ja immer nach einer Beförderung. Also vielleicht ist das die Frage, warum Hatice das nicht will. Hat sie vielleicht noch von woanders eine andere Beförderung, die noch besser ist in der Hinterhand?
Ja, total spannend. Ich habe auch irgendwie so in Richtung Beförderung, neues Aufgabengebiet gedacht oder eben, ich meine, dem Himmel so nah. Das hat auch so was Kirchliches. Also einerseits irgendwie vielleicht kirchlicher Träger, irgendwelche Fragen in die Richtung oder gar nochmal ganz anders in eine andere Richtung gedacht, Palliativstation. Also deswegen, ich glaube, auch da müssen wir so in die zwei Richtungen rein.
Das ist super, dass ihr mir so einfache Fragen, die ich mit Ja oder Nein beantworten kann, gestellt habt am Anfang.
Na gut.
Also Richtung Beförderung im Sinne von einer neuen Tätigkeit nachkommen, da kann ich sagen, ja, das geht schon in die richtige Richtung. Richtung Palliativstation, kirchlicher Träger. Das ist es zumindest nicht, wo der Fall hinaus möchte.
Ha, na gut. Dann gehen wir mal in den Bereich Beförderung mit rein. Soll sie denn irgendwelche neuen Aufgaben übernehmen?
Ja.
Und geht es da auch um eine Verbesserung des Lohns?
Nein.
Also kein Aufstieg?
Kommt drauf an, wie du Aufstieg jetzt definierst.
Ist sie denn auch bei sich auf Station tätig?
Ja.
Liegt Ihre neue Abteilung im siebten Stock?
So explizit wird das in der, sage ich mal, in der Fallbeschreibung nicht, aber es, sage ich mal, von der Höhe des Stockwerkes her seid ihr auf der richtigen Spur.
Hat sie denn auch eine neue Qualifikation?
Nein.
Also sie soll ohne neue Qualifikation aber eine neue Aufgabe übernehmen.
Und ja. Erhält dafür nicht mehr Geld. Also ist es ja kein Aufstieg. Was für Tätigkeiten soll sie denn übernehmen, liebe Leonie?
Jens, wir sind bei Ja-Nein-Fragen. Die Frage muss ich an dich zurückgeben.
Ist das eine Tätigkeit, die zu ihrem bisherigen Tätigkeit gehört?
Nein.
Soll sie denn irgendwas von einem Arzt übernehmen?
Nein.
Von jemand anderem aus ihrem Betrieb?
Ja.
Und dieser andere ist der Pflegefachperson?
Nein.
Also wenn sie jetzt nichts, sage ich jetzt mal, oberhalb ihrer Qualifikation übernehmen soll, soll sie dann irgendwas unterhalb ihrer Qualifikation übernehmen?
Ja.
Ah.
Das ist ja unterirdisch.
Ja, und das erinnert mich an einen schlimmen Krankenhausträger, der aktuell unterwegs ist. Geht es ums Bettenreinigen?
Nein.
Okay. Geht es
um Pfortendienste?
Nein, das auch nicht.
Um Steri-Aufgaben?
Steri im Sinne von Reinigung?
Ja, Sterilisation, also Wiederaufbereitung zum Beispiel.
Nein,
das Reinigen gehört aber auch dazu, wenn du schon so fragst.
Genau, Reinigen wäre schon ein Schritt in die richtige Richtung.
Also wir haben ja wirklich ganz unterschiedliche Aufgaben in der Zwischenzeit, die uns von Kolleginnen und Kollegen so berichtet wurde. Ich glaube, wenn man mal so ganz absurd denkt und so himmelhoch hinaus, geht es um den Helikopterlandeplatz?
Ja.
Und den soll sie reinigen?
Ja.
Mit Fegen. Einer Zahnbürste?
Fegen. Ich hoffe nicht mit einer Zahnbürste. Aber ja, da seid ihr schon ganz nah dran. Ich würde einmal den Sachverhalt vorlesen. Pflegefachperson Hatice hatte von ihrer Vorgesetzten eine außergewöhnliche Aufgabe bekommen. Sie soll auf das höchste Dach des Uniklinikums gehen und dort den Helikopterlandeplatz fegen. Der Großteil des Reinigungspersonals war zuvor aus Kostengründen entlassen worden. Mit dieser neuen Aufgabe war Hatice jedoch gar nicht einverstanden, weil ihre Station unterbesetzt war und sie dort dringend gebraucht wurde. Sandra, du hast gerade schon sehr wissend genickt, als du auf die richtige Spur gekommen bist. Ist dir der Fall bekannt?
Ja, in der Tat. Wie gesagt, wir haben ja aktuell wirklich viele Kollegen, die sich bei uns melden mit sehr unterschiedlichen, teilweise auch wirklich skurrilen Aufgaben, die ihnen im Arbeitsalltag übertragen werden. Kommt ja nachher, da werden wir ja nachher noch drüber sprechen, irgendwie auch natürlich Arbeitsrecht und Berufsrecht sehr, sehr nah beieinander. Ich glaube, so einen anderen Punkt, den ich auch sehr schräg fand, war Wasserfilter wechseln, damit auch Hausmeisterstellen gekürzt werden können. Und es gehört tatsächlich in einem Fall auch, ging es tatsächlich auch um einen Helikopterlandeplatz. Ich finde das gerade auch so süß in dem Fall, weil Himmel hinaus, also hoch hinaus, da habe ich erst gar nicht irgendwie den Zusammenhang geschafft. Aber klar, das war nicht der siebte Stock, sondern es war das Dach
quasi.
Ja, genau.
Ja, das ist total verrückt. Also gerade wenn man denkt, ne, also Himmel hoch hinaus, ihr wart ja auch sehr schnell bei der Beförderung und ne, also auch sehr schnell bei der Übernahme von neuen Tätigkeiten. Und dann kam natürlich so der erste Knick, als ihr gemerkt habt, dass es dafür nicht unbedingt viel mehr Geld ging. Also dass, sage ich mal, mit der Übernahme von neuen Tätigkeiten auch ein geldlicher Vorteil einhergegangen ist. Vielleicht, um nochmal hier so ein Stück weit Grundlage auch im Podcast zu schaffen. Als Pflegekammer bekommt ihr, sage ich mal, in eurer Rolle als Präsidium dort irgendwie auch Kenntnis von den Fällen? Oder wie hört ihr überhaupt darauf? Wie können unsere Hörerinnen und Hörer sich das vorstellen, warum die Pflegekammer hier involviert ist?
Wir haben ja seit Mitte des Jahres unsere Berufsordnung und das macht uns natürlich erstmal sehr viel handlungsfähiger, als wir es vorher waren. Und es ist einfach sehr, sehr wichtig für die Kollegen zu wissen, dass wir bei dem Thema pflegerische Aufgaben und pflegerische Berufsausübung als Pflegekammer natürlich die richtigen Ansprechpartner sind. Wir haben dabei eben diese Überschneidung zwischen Arbeitsrecht und Berufsrecht. Aber ohne die Kammer wird dieses Thema, was jetzt genau Pflege ist und wo Pflege, professionelle Pflege anfängt und wo sie aufhört, und wo Aufgaben übernommen werden, die definitiv nicht mehr in den pflegerischen Bereich fallen können. Das haben wir ja über die letzten 30 Jahre nie sauber ausdeklinieren können. Gesetzgeber haben sich immer versucht zu behelfen, indem sie große Verrichtungskataloge oder Ähnliches mal so im Blick hatten. Aber ein Heilberuf ist einfach nicht so einfach greifbar über Verrichtungen, sondern es geht wirklich um eine Berufsausübung, die wir im Einzelfall auch jeweils mit den Kolleginnen und Kollegen zusammen definieren, klarer werden. Und das ist tatsächlich durch die Pflegekammer NRW nochmal ganz anders ins Rollen gekommen, weil wir natürlich erleben, wir befinden uns gerade wieder in so einem nächsten Sparzyklus, der beginnt. Und die Frage, was die Kolleginnen und Kollegen in Zukunft noch alles übernehmen könnten, um sozusagen das System am Laufen zu halten, das ist eine virulente Frage.
Dann sind jetzt vielleicht so in deine Richtung meine Frage, heißt das, die, also die Pflege hat sich vor der Pflegekammer in einem rechtsfreien Raum bewegt?
Sie hat sich nicht in einem rechtsfreien Raum bewegt, aber sie konnte viele Sachen natürlich so nicht durchsetzen oder in diesem Fall abblocken. Denn hier geht es ja zunächst einmal um ein Arbeitnehmerverhältnis und die Vorgesetzte gibt eine Aufgabe. So. Und das Besondere im Berufsrecht ist ja, dass wir einen Rahmen haben. Pflegerische Tätigkeit, pflegefachliche Tätigkeit ist Doppelpunkt. Und dazu gehört ganz sicher nicht das Fegen des Hubschrauberlandeplatzes. Und wenn man gleichzeitig denkt und weiß, dass die Zahl der Pflegenden auch in diesem Haus, in dem Hatice arbeitet, ja sehr begrenzt ist, dann muss man ja erst einmal klar haben, dass die pflegerische Versorgung der Patientinnen und Patienten in diesem Haus gesichert sein muss. Und das steht ja auch in dem Fall, so wie du ihn vorgelesen hast, ja drin, dass das offenbar nicht der Fall ist, sondern die Station sei unterbesetzt. Also ist doch ganz wichtig, dass Hatice erst einmal ihre pflegefachlichen Tätigkeiten durchführen können muss, damit die Patienten anständig versorgt sind.
Ich stelle das einfach also wirklich total krass vor, wenn ich das so in meinen eigenen Worten formulieren darf. Wenn meine Vorgesetzte auf mich zukommt und sagt, bitte geh einmal den Hubschrauberlandeplatz schrubben, wenn ich eigentlich als Pflegefachperson eingestellt bin.
Ich habe mich gerade mal in die Rolle eines Patienten verfügt und überlegt, was wie reagiere ich, wenn Hatice mir sagt, ich würde sie jetzt gerne versorgen, aber ich muss leider erst gerade den Hubschrauberlandeplatz pflegen. Ich glaube, ich kenne mir sehr viel Lehmes vor.
Ja. Mhm. Und wenn auch noch Hatice sagt, meine Pflegedirektorin hat mir diese Aufgabe übertragen, weil die sich im Direktorium nicht durchsetzen konnte und jetzt eben Aufgaben irgendwo verteilt werden aus Spargründen. Da müssen wir aber auch nochmal ganz klar sagen, also erstmal laut unserer Berufsordnung hat nur eine Pflegefachperson das Recht, einer anderen Pflegefachperson fachliche Weisungen zu geben. Und damit muss natürlich auch eine Pflegedirektorin an der Stelle Farbe bekennen. Das heißt, sie muss auch sagen, also wenn die Berufsausübung gefährdet ist, ich komme nicht zu einer guten Mundpflege, ich komme nicht zu einer guten Frühmobilisation, zu einem Deliermanagement, weil pflegefremde Aufgaben übernommen werden, dann muss sich die Kollegin weigern können und ich als zuständige Leitung sozusagen muss das auch einordnen und auch akzeptieren, natürlich.
Auf der anderen Seite frage ich mich, glaubt ihr, dass die Ärztekammern quasi den Fall genauso aufnehmen würden? Also wird es da auch mal zu dem Fall kommen, dass dann der ärztliche Direktor auf die Ärzte zukommen und sagen, hey, ich habe hier wirklich gerade ein großes Loch, wir haben unseren Hausmeister entlassen, weil der einfach, sag ich mal, ne, im Krankenhaus oder in der Krankenhausfinanzierung rausgefallen ist. Hier, ich habe einen neuen Besen gekauft, hoch hinauf aufs Dach?
Das glaube ich ganz stark nicht. Ich glaube eher, dass die Kolleginnen und Kollegen Ärzte dann ihrem Chefarzt eine Telefonnummer mitgeben würden und sagen, ruft da mal an, dort findet ihr einen Hausmeisterdienst.
Oder ruft da mal an, das ist die Ärztekammer, die wird dir schon erklären, was meine Aufgaben sind.
Oder das.
Aber wenn jetzt das genau passieren würde, also wenn Hatice zum Hörer greifen würde und hier anrufen würde oder, sag ich mal, auf euch direkt zukommen würde, wie geht ihr in so einem Fall vor? Oder sag ich mal, wenn ihr davon Kenntnis erlangt, was würdet ihr im ersten Schritt raten?
Also der erste Schritt ist natürlich immer nochmal mit uns gemeinsam genau zu schauen, was sind aktuell die Tätigkeiten, wo die Kollegin merkt, das ist doch eigentlich nicht mehr meine Aufgabe. Das findet, wie gesagt, statt und oft kommt es dann erstmal natürlich auch zu Vermischungen zwischen, ich sage jetzt mal, klassischen Themen der Arbeitsbedingungen und des Arbeitsrechts und eben den Themen der Berufsausübung des Berufsrechts. Also wenn mir die Kollegin sagt, ich muss da jetzt noch eine administrative Tätigkeit übernehmen und ich kann meine Pause nicht nehmen deswegen, dann sage ich, okay, geh auf alle Fälle zu deiner MAV, zu deinem Betriebsrat, das ist nicht in Ordnung, es hat aber nichts mit der Berufsausübung zu tun. Wenn natürlich deutlich wird, gerade in den Notaufnahmen ist das sehr häufig das Thema, ich muss die Pfortendienste mit übernehmen und ich komme deswegen aber nicht dazu, dass ich wirklich zum Beispiel ein gutes Deliermanagement machen kann, Patienten nicht ausreichend versorge, dann definitiv begeht ja auch der Arbeitgeber ein Organisationsverschulden, wenn er die Pflegefachperson in dieser Misere lässt, also wenn sie selber in dem Dilemma stecken bleibt sozusagen, weil jeder von uns will natürlich immer, dass der Laden läuft und das ist eben auch der Unterschied, wenn wir das nochmal mit dem Arzt oder mit der Ärztin vergleichen, dann machen auch manchmal Ärzte, wenn sie eben Zeit haben, Dinge. Zum Beispiel, sie nehmen auch mal das Blut mit und bringen es vielleicht ins Labor oder nehmen ihre diagnostischen Ergebnisse vom Röntgen irgendwie mit. Aber natürlich nie systematisiert. In der Systematisierung würden die immer sagen, ja, das mache ich nicht. Also da machen die sich gar nicht so das ist so im Habitus drin.
Auf die Idee kommen die
genau.
Gar nicht.
Also, ja, richtig.
Das ist da nicht in der DNA enthalten.
Ja, und das ist auch seit 70 Jahren geübt, dass auch niemand auf die Idee kommt, denen die Aufgaben so systematisiert zu übertragen. In der Pflege ist das halt so. Deswegen ist das jetzt diese Crunch-Time, dass wir das jetzt mehrfach ausprobieren müssen. Und wenn jetzt die Kolleginnen auf uns zukommen, machen wir in der Zwischenzeit so ein dreischrittiges System. Das bedeutet ganz klar, wir sagen erstmal den Kollegen, wir gehen nochmal mit den Kollegen definitorisch durch, denken wir auch, hier findet Berufsausübungsverletzung eventuell statt, weil jemand nicht mehr dazu kommt, seine eigentlichen Jobs zu übernehmen, dann schreiben wir den Träger auch erstmal an und weisen darauf hin, dass seine Mitarbeitende, unsere Mitglieder auf uns zugekommen sind, um uns über diesen Missstand zu informieren. Wir bieten dann immer dem Träger auch erstmal ein Gespräch an. Also es ist erstmal tatsächlich ein Hinweis auf ein mögliches berufsrechtliches Problem, was gegebenenfalls haftungsrechtlich, wenn es dann wirklich zu was kommen sollte, natürlich ein Problem wird, weil es mit Organisationsverschulden einhergeht. Der zweite Schritt, der dann ansteht, wenn ein Träger überhaupt nicht reagiert, wenn wir überhaupt nicht da weiterkommen, dann ist das für uns ein Grund, uns an die Krankenhausaufsicht zu wenden. Wir haben die Berufsaufsicht für unsere berufsausübenden Pflegefachpersonen. Es gibt aber eben auch eine Krankenhausaufsicht. Und wenn wir sehen, dass hier Organisationsverschulden im Raum steht, dann gehen wir auf die Krankenhausaufsicht zu und zeigen das Krankenhaus an. Darüber informieren wir ebenfalls den Träger und wir bieten denen auch weiter Gespräche an, weil zu guter Letzt wollen wir alle gute Versorgung sichern. Ich gehe auch immer erstmal davon aus, dass auch ein Krankenhaus an guter Versorgung interessiert ist und dass wir hier für Transparenz sorgen können. Wenn es ganz hart auf hart kommt, und ich sage sehr bewusst, wir sind diese Schritte noch nicht gegangen, aber es kann durchaus sein, dass wir genau an dem Punkt irgendwann stehen, müssen wir natürlich wieder sagen, wir sind nicht für die Arbeitgeber zuständig. Wir müssen immer über unsere Berufsausübenden gehen. Jetzt haben wir Pflegefachpersonen, die stehen in einer Organisationsverantwortung als Leitung. Und wir haben jetzt auch schon mehrere Gespräche mal geführt und das mal vorventiliert. Wenn wirklich PflegedirektorInnen, wenn Leitungen von Pflegeeinrichtungen das mitbegünstigen, dass es zu solchem Organisationsverschulden kommt, dann geben sie quasi unzulässige Weisungen. Und auch in dieser Weisung liegt eine Berufsausübung. Das heißt, die Kollegen machen sich selber einer Berufspflichtverletzung schuldig. Und natürlich kann auch eine, ich sag jetzt mal, zugewiesene Pflegefachkraft, also die Kollegin, die diese Weisung bekommt, uns darauf hinweisen und eine Berufspflichtverletzungsanzeige bei uns eingeben gegen seine oder ihre PflegedirektorIn. Dann wird es natürlich spannend und wie gesagt, wir haben diesen Punkt noch nicht. Wir haben schon oft in der Zwischenzeit Situationen auch mit Trägern durchdiskutiert, an anderen Stellen immer, wenn es um Berufspflichtverletzung geht. Wir erleben da auch an vielen Stellen sehr großes Interesse, mit uns in Gespräche zu gehen. Ich glaube immer jetzt, wenn es wirklich um diese ganz systemische Fragestellung der Nutzung des Pflegebudgets geht, dann stellen wir natürlich fest, ui, das wird für die Pflege echt ein besonderer Kipppunkt, sage ich jetzt mal. Und Krankenhäuser müssen sich darauf einstellen, dass dieses Pflegebudget jetzt nicht ausgereizt werden kann, wie es aktuell teilweise bei Trägern offensichtlich sich anbahnt, dass es immer schlimmer wird und immer mehr pflegefremde Tätigkeiten übernommen werden, bis hin zu vollkommen absurden Themen wie Helilandeplatz oder Wasserfilter auswechseln.
Das ist wirklich verrückt. Ich muss dazu sagen, in meiner Ausbildung habe ich tatsächlich auch Legionellenfilter wechseln müssen am Wochenende. Da war aber auch, es war ein Wochenende und nicht ganz so viel auf der Station zu tun. Also hatte man das damals dann auch übernommen. Aber vielleicht deine eigene Sache anschließend die Frage. Damals war ich ja in der Ausbildung und habe das gemacht. hätten Auszubildende da auch Möglichkeiten, sich an euch zu wenden, also an euch, sage ich mal jetzt im Sinne, an die Kammer zu wenden, wenn sie einfach merken, dass sowas jetzt auch zukünftig häufiger übernommen werden müsste. Also wirklich, ne, pflegeferne Tätigkeiten, administrative Tätigkeiten. Mir fällt da auch noch immer, sag ich mal, ne, diese ganzen administrativen Dokumente ein, die bei Aufnahmen ausgefüllt werden müssen. Ich glaube, das Wegbringen von Labormaterial ist auch ziemlich klassische Aufgabe, die gerne mal an Auszubildende abgegeben werden.
Selbstverständlich können sich Auszubildende genauso an uns wenden. Ja, jetzt muss man unterscheiden. Nein, sie sind noch nicht Pflichtmitglied bei uns in der Kammer, aber sie können natürlich freiwillige Mitglieder werden. Aber auch unabhängig von diesem Status können Sie sich selbstverständlich an uns wenden, weil auch das ja eine Meldung sein könnte, die, so wie Sandra es ja gerade sehr differenziert dargelegt hat, in einer Berufspflichtverletzung liegen könnte. Und der gehen wir auch nach. Und diejenigen, die uns diese Informationen geben, die müssen nicht zwingend Pflegefachpersonen sein.
Wir haben dadurch endlich die Möglichkeit, auch proaktiv nochmal den Fokus darauf zu legen, dass die Kolleginnen sich ja wirklich um ihre Berufsausübung kümmern sollen. Es greift ja immer erst, weil sonst, also natürlich kann ein Arbeitgeber Weisungen rausgeben, wenn die Pflegefachperson nichts zu tun hat, so wie du es gerade so ein bisschen beschrieben hast. Dann gibt es mit Sicherheit Momente, wo man sagen kann, dann werden Dinge übernommen. Aber gerade bei Auszubildenden ist es ja immer ein Riesenthema, dass Praxisanleitung nicht stattfinden kann. Und wenn ich, statt dass ich eine Praxisanleitung erfahre als Auszubildender, eben irgendwelche Putz- und Serviceleistungen übernehmen soll, dann muss ich auch als Auszubildender das Recht haben zu sagen, warum hat meine Pflegefachperson keine Zeit und oder nutzt die Zeit nicht oder wie auch immer, damit ich eine angemessene Praxisanleitung bekomme. Und gerade das Thema Praxisanleitung ist ein Teil der Berufsausübung. Und zwar von jedem Kollegen und jeder Kollegin. Das ist auch im Pflegeberufegesetz hinterlegt. Das heißt, ganz klar gehört das Anleiten von Kollegen mit, beziehungsweise von einmündenden Kollegen, Auszubildenden, gehört mit zu meinem Aufgabenspektrum. Und das ist ja auch etwas, was wir in den letzten Jahren immer so erlebt haben, dass natürlich auch Kollegen selber manchmal so in die innere Diskussion so eintreten, was ist jetzt wirklich meine Aufgabe und was ist sie nicht. Und ich muss sagen, wir werden auch aus dieser Eigenreflexion und der Entscheidung, der individuellen Entscheidung in dieser Situation nicht drumherum kommen. Das heißt, natürlich bleibt es sehr stark situationsabhängig. Und wenn die Kollegen hier sich die Frage stellen, ist das jetzt hier mein Job, Praxisanleitung zu machen, dann sind wir irgendwo auf dem falschen Weg, weil Praxisanleitung ist immer mein Job.
Super, ich würde vielleicht noch einmal dahin zurückgehen, wo du davon gesprochen hast, dass die Hatice jetzt in dem Fall oder auch andere Kolleginnen und Kollegen auf die Kammer zukommen können und das melden können. Ihr würdet daraufhin prüfen, ob auch eine Art Organisationsverschulden vorliegt. Mhm. Kann es denn auch passieren, dass die Pflegefachperson selber nochmal zur Verantwortung gezogen wird? Also dass beispielsweise jetzt hier in dem Fall, dass die Hatice sich auch einer Berufspflichtverletzung schuldig gemacht hat?
Auf gar keinen Fall.
Genau.
Denn Hatice hatte genau festgestellt, dass was sie dort machen soll, wegen des Hubschrauberlandeplatzes, ist definitiv keine pflegerische Tätigkeit, keine pflegefachliche Tätigkeit. Und insofern hat sie genau richtig reagiert und gesagt, ich muss mich eigentlich um Patienten kümmern, meine Station ist unterbesetzt, hier läuft etwas schief. Also absolut richtig, sie braucht sich keine Sorgen machen. Mhm. Im Gegenteil, ich fände es toll, wenn es viel, viel mehr Leute gäbe, viel, viel mehr Kolleginnen und Kollegen, viel, viel mehr Auszubildende, die wirklich so frei sind und das genauso benennen, was es ist. Das ist eine pflegefremde Tätigkeit und gehört nicht in diesen Beruf.
Jetzt sind wir natürlich sofort in den Fall eingestiegen. Aber Jens, du als Vorsitzender der Berufspflichtverletzungskommission, wenn du von einem Fall hörst, ich sag mal, also vielleicht im allerersten Schritt, wie hörst du überhaupt von solchen Fällen? Also wie landen solche Fälle bei dir auf dem Schreibtisch?
Also die Zugangswege sind sehr, sehr unterschiedlich. Der größte Teil ist tatsächlich Informationen von Behörde zu Behörde. Also sprich, alle Behörden in Deutschland sind verpflichtet, andere Behörden, die auch mit dieser Thematik befasst sind und hier zuständig sind, Mitteilung zu machen. Und wenn beispielsweise eine Staatsanwaltschaft oder auch ein Gericht in einem entsprechenden Verfahren tätig ist, dann sind sie verpflichtet, auch der Pflegekammer Nachricht zu geben. Und das ist ein Weg oder ein sehr häufiger Weg, wie solche Verletzungen zu uns kommen. Der zweithäufigste ist, dass tatsächlich Fälle direkt an uns herangetragen werden. Die Hatschitschis dieser Welt, die melden sich bei uns. Das können aber auch Kolleginnen und Kollegen sein, das können Angehörige sein, das sind mitunter auch die Betroffenen, also sprich die Pflegeempfangenden selber. Einmal war es sogar die Landesdatenschutzbeauftragte, die sich an uns gewendet hat. Also die Zugänge sind unterschiedlich. Sie sind manchmal schriftlich, sie sind mündlich, sie sind zunächst mitunter anonym. Das heißt, man würde dann auch erstmal in den Dialog gehen, man muss Vertrauen schaffen, auch Sicherheit. Ja, die Frage, die du vorhin gestellt hast, muss denn Hatice sich möglicherweise auch verantworten? Die Fragen kommen dann auch, wenn ich jetzt was sage, muss ich dann auch befürchten, ja, wo man ganz klar sagen muss, nein, natürlich nicht, weil wir sind ja dafür da, hier die Pflegefachperson zu schützen. Und von daher ist es genau richtig, wenn du an der Stelle zu uns kommst.
Mhm. Weil ich jetzt hier in dem Fall, ich weiß gar nicht, ob du da so eine klare Aussage auch treffen kannst, aber wenn Hatice sich jetzt selber melden würde und sagen würde, ne, sie war in der Situation bei ihrem Arbeitgeber, die Aufforderung kam, mehrmals pflegeferne Tätigkeiten zu übernehmen, den Hubschrauberlandeplatz sauber zu machen. Wer liegt denn dann dort in der Art, also in der Beweispflicht? Ist das das korrekte Vokabular an der Stelle? Also wer muss nachweisen, muss die Hatice nachweisen, dass sie eigentlich andere Aufgaben hätte übernehmen müssen, die ihrer Berufsausübung entsprechen?
Nein, Hatice muss das nicht nachweisen. Es liegt in diesem Fall, so wie du beschrieben hast, ja auch sehr klar auf der Hand. Die Frage ist natürlich, wie gehen wir damit um? Wir nehmen das auf und wenn wir diesen Fall bearbeiten, dann geben wir zunächst ein Aktenzeichen und schauen dann, worin könnte die Berufspflichtverletzung liegen und bei wem. Und wenn wir letztendlich, egal ob es dieser Fall ist oder ein anderer ist, eine Berufspflichtverletzung feststellen, dann muss sie von uns auch eindeutig beweisbar sein. Denn auch hier gilt natürlich der Grundsatz in dubio pro reo. Ja, Schuld ist nur, wer hundertprozentig überführt ist. Und wenn das nicht der Fall ist, also ein Rest Fragezeichen übrig bleibt, dann kommt es nicht zu einer Ahndung. Hier ist die Frage, wer hat möglicherweise die Berufspflichtverletzung durchgeführt? Und deswegen ist unser Tätigkeitswerden hier natürlich die Kontaktaufnahme mit der Klinik.
Ja, und das ist natürlich ein hochpolitischer Fall, der durch die Transparenz, die man dadurch reinbekommt, das heißt, man meldet sich seitens der Kammer bei der Klinik, macht nochmal deutlich, wir haben hier einen Anhaltsverdacht, wir gehen dem jetzt nach. Was habt ihr da getan? Ich gehe schwer davon aus, dass in solchen Situationen Kliniken dann natürlich auch sich rechtfertigen und sagen, naja, also das war ja jetzt erstmal nur so eine Idee, aber eigentlich ist das ja ganz wichtig, dass die Kollegen uns dann auch oder die Mitarbeitenden uns zurückmelden, dass das gar nicht geht. Und wir stellen immer wieder fest in solchen Dialogen, die wir dann führen, dass es auch einfach zu Veränderungen der Situation kommt, dass Arbeitsorganisation umgestellt wird, dass man auch wieder einen Schritt zurückgeht und sagt, naja, jetzt ist, ich sag's jetzt mal bewusst so ein bisschen, jetzt ist es ein bisschen aufgefallen. Naja, nein, nein, natürlich muss das nicht systematisch jetzt die Hatice jeden Donnerstag machen oder jeden Tag machen. Und dadurch, glaube ich, findet auch sowas Präventives statt. Das heißt, meistens kann man dann in solchen Fällen dann auch irgendwann sagen, okay, das ist jetzt gar kein Berufspflichtverletzungsfall mehr, weil wir das organisatorisch mit der Klinik die Rückmeldung bekommen haben, es geht jetzt in eine andere Grundlage hinein. Und dann können wir das jetzt auch erstmal fallen lassen, bis sich wieder irgendjemand meldet und sagt, so jedet jetzt nicht. Ja, also deswegen rutschen da quasi unterschiedliche Aufgaben, die wir als Kammer haben, auch zusammen. Einerseits das Thema Berufsaufsicht und auf der anderen Seite natürlich auch für unsere Kollegen Fürsprecher zu sein in der Situation und dann natürlich den Kliniken auch erstmal deutlich zu machen, ja, ihr denkt immer, im Arbeitsrecht dürft ihr alles, aber stopp, es endet dann, wenn das Berufsrecht betroffen wird. Dann kann nicht mehr das Arbeitsrecht hier alles dominieren und natürlich dürft ihr in der Pflegefachperson nicht alles übertragen. Es wird nicht der große systematische Schritt passieren. Also dass demnächst in dem Gesetz das drinsteht und dass sich jeder Arbeitgeber da automatisch dran hält, das sehe ich noch nicht. Ich sehe hier viel mehr, dass diese Grundlagenarbeit vor Ort in der Eigenverantwortung unserer Kollegen und Kollegen stattfindet und wir sie darin stark unterstützen können. Kammer ist immer eine Art Werkzeug im Werkzeugkoffer. Das kann man ziehen oder man lässt es eben.
Und ich glaube, dieses berufliche Selbstverständnis, das ist ja eigentlich das, worauf es ankommt. Und ich erinnere mich da immer gerne an meine Bachelorarbeit, die ich über das Thema Pflegekammern und Professionalisierung des Pflegeberufes geschrieben habe. Dass Kammer ein notwendiges Werkzeug ist, um eben dieses berufliche Selbstverständnis mit dem eigenen Berufsrecht aufbauen zu können. Gut, ich glaube, dann kommen wir schon so langsam zum Abschluss von dieser Folge. Ich hätte vielleicht noch eine Frage mitgebracht, um das so abzuschließen, weil ich glaube, also ne, ihr habt jetzt schon von den ersten Fällen irgendwie berichtet, die bei euch so angeklungen sind. Glaubt ihr, dass sich das, also im Problem in Anführungszeichen, verstärken wird? Ich denke da so ein Stück weit an das Krankenhausentgeltgesetz, dass er jetzt nochmal nachgeschärft wurde mit dem Pflegebudget. Das hört sich im ersten Schritt ja immer sehr theoretisch an. Jetzt wird es aber natürlich in seinen Auswirkungen sehr praktisch, wenn man einfach sieht, dass die sonstigen Berufe in Anführungszeichen zum Teil wirklich reihenweise entlassen worden sind, weil sie über das Pflegebudget nicht mehr abgedeckt werden. Was ist da eure Einschätzung?
Ja, und wenn wir einfach das Pflegebudget sehen, ja, das war ja quasi von Jens Spahn damals eingerichtet worden und von Karl Lauterbach verschlimmbessert worden. Und schon damals, als es gekommen ist, habe ich sehr deutlich darauf hingewiesen, wenn wir es nicht schaffen, Pflege klarer zu positionieren und zu umreißen, wer dafür zuständig ist, Pflege zu definieren, nämlich besser die Pflege selbst in einer Kammer.
Ausschließlich genau. Die Pflege selbst.
Richtig. Wenn wir das nicht haben, dann werden wir demnächst wieder Schränkchen auswaschen. Und genau an der Stelle sind wir jetzt. Umso bitterer, weil das kann natürlich jetzt, wenn wir nur, sage ich jetzt mal, zwei Landeskammern sind, wird der Bundesgesetzgeber vielleicht nicht direkt darauf schließen, dass das Berufsgesetz in allen Ebenen und in allen Bundesländern stark angefragt wird und genutzt wird von Pflegefachpersonen. Da sind die anderen Länder in einer deutlich schwierigeren Situation. Jetzt ist Nordrhein-Westfalen natürlich sehr groß und wir stellen schon fest, dass wenn jetzt die Diskussion um das Pflegebudget passieren, wir befinden uns, machen wir uns nichts vor, gerade vor dem nächsten Sparzyklus. Also jetzt stellen wieder alle Ministerien fest, dass das Sozialversicherungssystem finanziell an seine Grenze kommt. Das heißt, da kommen auch wieder kluge Leute, super, auf die Idee, in der Pflege sparen zu können. Wenn wir also nicht nachweisen und klären und stark dafür einstehen, wo wir Pflege in Zukunft, fachliche Pflege in Zukunft brauchen und wie wir das aufstellen wollen, dann wird das schlimmer. Dann wird es genau so sein, wie du sagst, dann wird es schlimmer. Deswegen wäret quasi diesen neuen Anfängen, dass wir, nachdem wir ja in der Zeit von Corona einerseits das Klatschen auf den Balkonen hatten, aber eben auch Tariferhöhungen und mehr Kolleginnen und Kollegen im System, da war das allen bewusst, diese Awareness ist jetzt weg, wenn wir sie, indem wir gut organisiert sind, nicht hochhalten.
Aber wir müssen es selber tun und das macht die Kammer.
Das ist doch ein gutes Schlusswort. Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei euch. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, sage ich mal, übers Rätseln dann doch sehr schnell in die Fallbesprechung kommen zu können. Ich glaube, falls Pflegefachpersonen da sind, die vielleicht auch davon betroffen sind, dass der Arbeitgebende sagt, du musst Aufgaben übernehmen, die überhaupt nicht in den Scope of Practice gehören, dann sind sie vielleicht ein Stück weit aufgeschlaut worden, welche Schritte sie dort gehen können. Also sagt es weiter an eure Kolleginnen und Kollegen, kommt auf uns zu, wir sind für euch ansprechbar. Und damit würde ich sagen, schließen wir die erste Folge.
Wunderbar. Herzlichen Dank, Leonie. Sehr, sehr spannend.
Und ich sage allen Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
True Cases. Echte Fälle aus der Pflege.
Ist ein Podcast der Pflegekammer Nordrhein-Westfalen für alle Pflegefachpersonen in NRW, basierend auf dem gleichnamigen Kartenspiel zur Berufsordnung. Wenn du noch mehr True Cases hören möchtest, dann abonniere einfach diesen Podcast. Und wenn du das True Cases Kartenspiel kostenlos erhalten möchtest, melde dich bei uns. Die Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Und jetzt vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.